herzlich willkommen zum Subcast, dem Podcast von zwei mittelalten Hobby-Stand-Up-Paddlern, die eines Tages in einem Anfall von Größenwahn beschlossen, die 11-City-Tour zu paddeln. Das sind über 200 Kilometer in 5 Tagen und zwar in 3 Tagen. Wie geht's?
Genau.
Ja, wir, das sind Marie
und der Stefan, hallo.
Herzlich willkommen.
Ja, unser letzter Podcast, wir haben nachschauen müssen, stammt vom Februar, ist schon eine Weile her. Das war der Plauder-Podcast mit unseren beiden Mitstreitern Marek und Jared. Da haben wir ein bisschen geplaudert über Pulsbereiche und so weiter. Der Grund, wieso wir erst jetzt wieder zum Podcasten kommen, ist der, dass wir beide, also die Marie und ich, ziemlich viel um die Ohren hatten beruflich und
das Training halt dazu, ne?
Das Training ist nur dazu gekommen. Es ist immerhin in der normalen Woche 5-mal die Woche irgendwas, nicht? Entweder am Wasser oder Krafttraining oder Hypertrophie, also Muskelaufbau.
Und unsere geliebte Kraftgymnastik.
Und ja, die Kraftgymnastik, der Favorit, not. Aber halt höchstens notwendig, also hilft schon weiter.
Also Entschuldigung.
Ja, das so lange gedauert hat. In der Zwischenzeit ist allerdings natürlich doch außer der Arbeit eine Menge passiert.
Paddeltechnisch.
Und zwar, Marie?
Na, was war das Erste, was wirklich erwähnenswert ist? Das war wahrscheinlich, der Marek und ich sind an den Falkensee gefahren, um dort ein Rennen zu fahren. Und zwar ein 12-Kilometer-Rennen. Der Marek hat sehr gut abgeschnitten, muss ich sagen. Ich weniger, weil ich bin als Letzte ins Ziel gekommen.
Ja, aber du trainierst ja auf Ausdauer, nicht auf 12 Kilometer. Wir haben ja trainiert auf Ultramarathon und nicht auf 12 Kilometer.
Das schon, aber ich muss sagen, ich war ja dann doch ein bisschen stolz auf mich. Erstens einmal, weil ich mir das Ziel gesetzt habe, die 12 Kilometer in 2 Stunden zu schaffen. Das habe ich geschafft.
Okay.
Und ja, und das, was mich besonders gefreut hat dort, war erstens einmal, dass das voll familiär war am Falkensee, super organisiert, das Rennen. Und dass man ganz viele Menschen getroffen hat und geplaudert hat. Und dass diese Leute, obwohl sie gewusst haben, dass der Marek und ich nicht ganz vorn mitfahren werden, sind die am Ufer gestanden und haben uns voll angefeuert und das war total nett. Und das hat mich voll gefreut. Und ja, und das war super.
Ja, das ist ja kein Zeichen für das Zehen ein bisschen, oder?
Ja, schon, aber es hat mich voll gefreut und es hat mir voll viel Kraft gegeben, wie da das so zum dritten Mal da vorbeigefahren bin bei diesem Checkpoint und da sind sie gestartet und dann so,
ja, aber trotzdem, die Szene ist relativ inklusiv, inkludierend, so im Großen und Ganzen. Man sieht die Top-Paddler, die durchaus bei den Weltmeisterschaften vorne mit von neben, bei den Events, zumindest in Österreich, neben solchen Amateurpaddlern wie uns. Und das ist alles eine relativ kleine Szene noch und insofern auch einigermaßen familiär.
Ne? Ja, und was auch noch super war dort, war, man konnte Boards ausprobieren und nehmen und paddeln von verschiedensten Anbietern. Und ich habe mich da ein bisschen durchprobiert.
Und du hast dich ja dann in ein spezielles Paddleboard verliebt, oder?
Ja, voll. Das war genau das perfekte Paddleboard für mich. Leider außerhalb von meinen finanziellen Möglichkeiten. Und das zweite noch erst lieferbar im Dezember.
Oh, ein bisschen
2023.
Spät.
Ja, aber ich hätte mir das einfach nicht leisten können.
Ja, zu informieren, wir reden doch jetzt von Hardboards. Also wir reden nicht von Aufblasbaren. Bei Aufblasbaren enden die besten circa bei 1500 Euro oder so. Ich glaube, der Marek hat für sein SIC oder 1300 oder sowas. Da sind wir schon High-End. Aber Hardboards fangen da im Wesentlichen erst an, preislich fast. Ja. Aber zu den Hardboards mehr später, weil das nächste, was passiert ist, wir sind wieder das Jahr, wie Volksjahr, die Vogalonga gefahren. Zur Erinnerung, die Vogalonga ist das Rennen oder die Regatta in Venedig. die um die Stadt rundherum nach zur Insel Burano im Norden und dann wieder zurück und über den Canal Grande zum Markusplatz führt, circa
26 Kilometer.
Vor einem Jahr sind wir die auch schon gefahren, die sind wir zu Pfingsten. Und es ist Venedig supererweise für sämtlichen Motorbootverkehr gesperrt. Es dürfen nur muskelbetriebene Fahrzeuge fahren zu der Zeit, also an dem Pfingstsonntag. Und die Sache ist die, das Volkshaus haben wir die Vogalonga ebenfalls schon gefahren, relativ unvorbereitet. Und da haben wir den Gedanken gefasst, dass wir eigentlich die 11 Cities in einem Anflug von Größen waren, dass wir die 11 Cities fahren möchten. Das ist also die Geburtsstunde vom Ganzen. Und heuer?
Heuer war es ganz besonders sehr supprig, weil nämlich wir waren mit dem Wolfgang Siebenhandel auf seinem Segelboot unterwegs. Sehr empfehlenswerter Skipper, wirklich sehr empfehlenswert. Mehr dazu in den Shownotes. Und wir sind mit ihm eine Woche lang gesegelt durch die Lagune und haben Lost Places gesucht. Und zwischen den Lost Places suchen haben wir immer trainiert. Und das war sehr spannend und vor allem sehr schön, weil wir ganz viel gesehen haben.
Genau.
Und der Wolfgang war dann so nett und hat uns zum Start hin gesegelt.
Direkt eigentlich am Markusplatz ausgelassen.
Genau.
Und direkt am Markusplatz wieder abgeholt, was natürlich mit dem Segel.
Es war schon lässig.
Es war schon ziemlich luxuriös.
Und das Coole war natürlich, hat der Wolfgang nicht ganz bis zum Markusplatz segeln können, sondern war ein Stückchen davor. Und da mussten wir über einen offenen Kanal drüber. Und da hat uns die Polizei begleitet, damit uns ja nichts passiert.
Genau, weil das ist der Kanal der große Kanal zwischen, sage jetzt mal, dem normalen Venedig und dem der Insel namens Giudecca.
Nein, nicht.
Das war genau der Westteil von Giudecca.
Okay.
Genau, das ist ja der große Kanal zwischen Markusplatz und.
Ja, aber das ist der Kanal Giudecca.
Das kann sein, dass du so hast. Jedenfalls dort hat er uns aufgeklaubt und dort, der Kanal ist schon im Gegensatz zu den anderen, der ist halt schon ein paar hundert Meter breit. Ja, und es gibt keine Brücke und nichts natürlich. Und da wollten schon die ersten Motorboote wieder fahren und wir haben eigentlich eh schon auf die Knie, weil wir gesagt haben, da waren es schon wieder große Wellen durch den Motorbootverkehr. Mhm. Und wie ein Polizeiboot gesehen hat, oder ob es die Finanzpolizei war, glaube ich, dass da jemand mit Motorboot herzischt, haben denen sofort den Weg abgeschnitten und haben uns dann auch wirklich eskortiert, mir langsam müde über den Kanal drüber gepaddelt und daneben im Schritttempo das übermotorisierte Finanzboot. Man hat sich ein bisschen wie ein Promi gefühlt. So.
Ja, also die 26 Kilometer waren heuer kein Problem, auch weil die Wetterverhältnisse traumhaft waren. Es war kein Wind, es waren keine Wellen, es hat 25 Grad gehabt, die Sonne hat geschienen, also es war perfekt und wir haben das eigentlich problemlos hinter uns gebracht, oder?
Genau, Wetter war wirklich super, nicht zu warm, aber man hat schon auch gemerkt, dass unsere Kondition doch um einiges besser geworden ist. Das war so das erste Mal, wo wir eigentlich einen Vergleichswert gehabt haben zu vorher. Und das hat uns dann schon ziemlich Mut gemacht, weil wie viel haben wir weniger gebraucht ungefähr?
Naja, das letzte Mal sind wir um Punkt 4 eingeritten.
Ja.
Und ich habe aufgehört zum Tracken, wie wir reingefahren sind zum Kanal Grande, weil das ist ja nur mal ganz langsam vorangegangen und das waren 4 Stunden und ein paar zerquetschte. Und das,
also
wenn man jetzt die 4 Kilometer für den Kanal Grande wegzählt, waren das dann 22 Kilometer in 4 Stunden.
Mhm.
Und wir haben es ganz gemütlich eigentlich, sind wir es auch
angegangen. Absolut. Ja. Waren wir noch einmal nicht wirklich fertig.
Nein. Und das Schönste an dem Ganzen war nicht nur, dass ich dann einen Kuss gekriegt habe von meinem Stefan, sondern dass wie der Wolfgang uns dann an Bord gezerrt hat, im wahrsten Sinne des Wortes, mit unseren Stand-Up-Paddleboards, weil das war nicht so leicht, hat er uns gemacht frisch gebackene Zimtschnecken.
Mhm.
Und das war so schön.
Genau.
Das war so schön. Und die sind so gut. schon allein deswegen muss man mit ihrem segeln gehen, weil sie so gut sind.
Ja, genau, das war quasi die...
Das war ein Probelauf in Wirklichkeit.
Das, ne? War ein Probelauf. 26 Kilometer ist zwar ein bisschen mehr als die Hälfte von der ersten Etappe bei der 11 Cities, aber doch ein bisschen was.
Ja.
Next, mein Schatz.
Das beste Geburtstagsgeschenk einfach.
Genau, wir haben uns nämlich
entschieden, kurzfristig.
Kurzfristig, wollten eigentlich nicht, aber wir haben kurzfristig entschieden, dass wir uns doch Hardboards zulegen für die 11 City Tour. Ausschlaggebend war von meiner Seite her, dass uns ein Bekannter, dem wir unten beim Rennen im Februar in Lignano getroffen haben, und wir haben gesagt, wir machen die 11 Cities mit unserer Race Isops. Er hat die Augen verdreht und gesagt, nein, mach das nicht.
Nicht, dass der Matteo schon mal die 11 Cities gefahren war.
Nein, aber er ist schon ein relativ guter, super, und ein relativ sportlicher, okay, super. Ja, also. Aber er hat gesagt, nein, nicht. Und dann haben wir mit anderen geredet. Der Punkt ist der, wenn auch die Aufblasbretter noch so gut sind, man verliert bei jedem Schlag einen guten Teil der Energie, dadurch, dass es halt nicht ganz steif ist, wie es Hardboards sein können. Und Hardboards haben einen richtigen Kiel und richtige Kanten, im Gegensatz zu den runden Kanten der Isops. Man kann ein bisschen anders paddeln mit ihnen. Man hat da mehr Stabilität auf jeden Fall bei schmalem Brett und so weiter. Und das hat uns, oder mich persönlich auf jeden Fall und die offensichtlich auch, dann überzeugt, dass man, ja, schauen wir uns mal um.
Nein, das war nicht. Bei mir war das so, dass ich mit Marek trainieren war, und der Marek hat schon sein Hardboard gehabt.
Okay.
Und der ist mir sowas von davon gezischt. Ich meine, er zischt mir immer davon.
Ja, ja.
Aber da ist er mir richtig davon gezischt. Und da haben wir gedacht, nö, das geht gar nicht. Ich muss zumindestens, ich kann eh nicht mithalten mit Marek oder mit Jared. Aber
die sind auch jünger.
Also. Naja, der Jared ist jetzt nicht so viel jünger als wir.
Aber trainiert wesentlich länger.
Ja, genau. Aber trotzdem, aber egal, ich bin ja froh, dass der Jared und der Marek so gut im Training stehen. Es ist, dass der so davon zischt, ist ein Wahnsinn. Das brauche ich eins. Und dann haben wir mal alle Bekannten angerufen, also bekannten Borddealer angerufen und gesagt, falls irgendjemand ein gebrauchtes rumliegen hätte, das für den Stefan und für mich tauglich wäre, dann darf man das jetzt kaufen. Und natürlich hat sich das dann ergeben, dass das nicht in Wien ist oder in Umgebung ist, sondern in Vorarlberg.
Ausgerechnet am anderen Ende von Österreich.
Genau. Also wir in Zug gekupft, in Bludenz ein Auto ausgeborgt, mit dem Auto nach Radolfzell gefahren. Das ist in Deutschland, am nördlichen Ende vom Bodensee. Ist das nördlich?
Ja, ich weiß nicht, beim Bodensee gibt es den Ober- und den Untersee.
Ja,
weiß
also
nicht,
ganz oben
halt. Kleinen Teil, Oberkonstanz.
Ja, genau. Und dann haben wir da das Board, das der Stefan ausprobiert hat, gekauft.
Ja, ein wunderschönes JP Allwater Board. Und dann sind wir...
Haben das aufs Auto geschnallt,
ja,
auf unsere aufblasbaren Dachträger.
Wir haben nämlich extra Dachträger kaufen müssen, die man auf ein normales Auto einbringt. Es gibt sowas, die sind aufblasbar und funktionieren eigentlich schon.
Super.
Ja.
Und dann bin ich mit 80 km/h auf der deutschen Autobahn, wo keine Geschwindigkeitsbeschränkung ist, ganz auf der rechten Spur ganz langsam gefahren und habe immer geschielt so auf das Board, ob es eh nicht flattert oder rumhängt oder runterfällt oder sonst irgendwas. Und mit einem anderen Auge auf der Straße. Aber wir haben es geschafft bis zur Substation vom Andi Bortenschläger in Lochau.
Genau, und das Zache war, dass uns halt irgendwann die Autos mit Anhänger und ein ganzer Yacht hinten drauf überholt haben.
Ja, das hat mit meinen mangelnden Fahrkünsten zu tun.
Man hat einfach, wenn man das erste Mal so eine Ladung drauf hat, das Brett ist 4,30 Meter, nicht ganz lang, man hat einfach einen Respekt, das hat dann die Angst gesagt.
Ja, war ich nervlich am Ende, wie wir das abgeliefert haben.
Also, wir haben es beim Andi Bortenschläger
in Lochau dazwischen
geparkt. Der Andi hat dann, um es ein bisschen kürzer zu machen, das zweite gebrauchte Brett für die Marie irgendwie
Ich weiß nicht, wo
es im Angebot habe. Ja. Das war jedenfalls ein Gebrauchtbrett, ein super Brett. Und wir haben sie dann beieinander gelassen und er hat sie uns dann per Fracht nach Wien geschickt. War so nett, obwohl wir sie nur bedingt, also
deine. Nur eins bei ihm gekauft
haben. Nach eins bei ihm gekauft haben und das andere nicht, hat er es uns nach Wien geschickt. Und ja, jetzt sind wir im Besitz von zwei Hardboards und
einem SIC und einem Starboard.
Genau, die. Nein, ein Starboard und ein JP Australia.
Was habe ich gesagt?
SIC ist das. Ja, das ist Marek Science. Marek hat ein SIC. Das sind jetzt, um es ein bisschen zu in Kontext zu setzen, für Leute, die sich da auch nicht so auskennen, da vielleicht nicht so interessiert sein an Name-Dropping. Das sind halt irgendwie, zumindest SIC und Starboard, sind höchstwahrscheinlich die zwei Top-Brands überhaupt, wenn es um einen Race-Bereich geht. Weil von 10 Startern bei Final sein höchstwahrscheinlich fünfe haben ein Starboard, Sprint oder ein Starboard All-Water.
Also ich muss ja zugeben, wir haben ja am Anfang, da haben wir das Starboard und ich so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, uns aneinander zu gewöhnen. Und jetzt ist es so, wir haben uns jetzt aneinander gewöhnt, aber ich komme mir immer nur so vor, als wenn ich auf einer normalen Straße ein Rennauto fahren geht.
Ja, klar.
Ja, also ich bin nicht so gut, wie das Starboard gebaut ist.
Naja, aber du stehst schon viel sicherer oben. Man darf nicht vergessen, das Brett ist nun mal wie breit? Ist
23.
23 Zoll breit. Das heißt, es ist ein 9 Zoll weniger als die üblichen Boards, was man sofort als am Anfang, der üblichen Allround-Boards. Das heißt, es ist fast ein Drittel schmäler. Ne?
Ja, aber es ist es liegt super im Wasser. Bei Wellen und so geht das alles perfekt. Und es ist aber trotzdem, also für mein Können ist das Board viel zu gut.
Kannst du nicht sagen.
Sag ich aber so, weil das Gefühl habe ich immer, wenn ich aufsteige.
Ja, das ist dein Bier. Aber ich sage, du brauchst, es ist super, wenn man gut. Man braucht es nicht, aber es ist super, wenn man gutes Gear hat, dann weiß man mindestens nicht am Gear liegt.
Oh! Oder? Ich weiß, früher habe ich das immer auf dem Makai, aufs Eis.
Nein, aber das ist ja wirklich so früher. Also irgendwie mit dem Dings da, mit dem Aufblasbrett, ja, schon super, aber jetzt, du hast jetzt das Brett, das die Weltmeister vorne, ich sag's nur.
Ja, aber ich bin kein Weltmeister.
Nein, aber.
Weit entfernt davon.
Aber du fährst schon ganz gut, finde ich. Also du fährst schon. Sehr schön. Wir werden ein Bild von unserer Battle natürlich auf die Webseite stellen. Subcast.at, dann könnt ihr euch die anschauen. Meinix ist ein bisschen breiter, ist 26,5 Zoll, und die haben entschieden, während Marisa dezidiert Flachwasserbrett ist, mit einem sehr schneidigen Bug, ist meins ein All-Water Race Board, was den Bug ein bisschen aus dem Wasser hat. Das heißt, wenn Wellen von der Seite kommen, ist deinix ein bisschen anfälliger als meinix.
Ja, meins kibbeliger.
Deinix ist auf jeden Fall kibbeliger, meinix ist ein bisschen mehr für Open Water gedacht. Passt mir aber gut. Zu dem Thema Hardboards werden wir sicher ein anderes Mal eine separate Sendung machen müssen. Aber was man kurz sagen kann, ja, wir haben uns recht, Mika hat gesagt, wir sollen sie rechtzeitig besorgen, unser Trainer hat gesagt, wir sollen sie rechtzeitig besorgen, dass wir uns noch dran gewöhnen können. Hast du dir dran gewöhnt?
Ja.
Oder du darfst jetzt nicht mehr miteinander fahren wollen?
Ja, wenn es sein muss.
Nein, aber wenn du wählen darfst.
Also nein, natürlich nicht.
Ja, bei mir ist das Gleiche. Ich habe mich an mein Hardboard, wobei mein von meinem Freund mir geschenkt, der mein Aufblasbrett auch noch volle gern hat. Das ist auch noch ein super Brett und die haben immerhin zwei Drittel oder drei Viertel von der ganzen Trainingssaison mit dem bestritten. Und das ist für mich auch nur erste Wahl, wenn wir zum Beispiel auswärts sein natürlich, weil die Hardboards nehmen wir nicht nur so einfach jeden Tag fahrlässig mit, sondern dann auch nicht. Aber ich habe mich mittlerweile so sehr ans Hardboard gewöhnt, an das, dass man einfach weiter, besser einsteigen kann. Es ist, obwohl es schmäler ist, ist es baubedingt weniger kibbelig, darf ich nicht einmal sagen. Es rollt mehr permanent, man muss permanent kleine Ausgleichbewegungen machen, aber wenn man einsteigen muss auf einer Seite, dass das Brett auf einer Seite belastet wird, dann kippt es viel weniger schnell. Also es, man kann es steiler aufstellen sozusagen.
Seitweise.
Auf die Seite als als ein entsprechendes ISUP. Beim ISUP geht lang gar nichts und da vorne flutscht es runter aus. Das reagiert viel schneller beim Kippen, aber dafür flutscht es nicht runter aus, sondern bleibt wegen der Kanten, die es quasi im Bug hat. Stabil im Wasser stehen, so lang, bis du selber dann
eingefallen oder dagegen druckst.
Genau. Ja. Aber jedenfalls, ja. Ich bin auch froh und ich glaube, wir werden das, weil immerhin so circa 20% ohne, also 20% Zeitgewinn ohne höheren Puls zu haben, so ungefähr bei mir zumindest.
Ja, also ich meine, ich habe das jetzt nicht wirklich alles verglichen, aber mir kommt vor schon, dass wir ein bisschen schneller geworden sind. Ja. Und was halt mir auffällt, ist, dass ich mich viel weniger anstrengen muss, um die gleichen Kilometer zu machen wie vorher mit dem ISUP. Also mit dem ISUP war das wesentlich anstrengender, 20 Kilometer zu fahren, als mit dem Hardboard jetzt.
Genau, eben wie gesagt, wir haben es einmal ausgemessen bei gleichem Puls, also konstanten Puls waren es circa 15 bis 20 in Anden. Mag sein, dass ein guter Tag war, dass ich Rückenwind gehabt habe. Also an 15-20% gefühlt, die einfach schneller, also bei gleichem Puls, die einfach mehr Strecke bzw. kürzere Zeit gehabt haben.
Ja.
Insofern bin ich ganz froh, dass wir die Bretteln gekauft haben.
Ja, voll.
Wir haben sie ja übrigens gebraucht gekauft, wie schon gesagt. Wenn ihr irgendwo sehen solltet, was ein Star Wars Sprint kostet, erschreckt es nicht. Die gibt's gebraucht um gut ein Drittel vom Preis.
Genau,
und meine JP Australia ebenso.
Ja.
Was gibt's denn sonst noch zu sagen?
Naja, es gibt schon zu sagen, dass sich unser Training geändert hat seit Februar.
Mhm.
War es doch bis Februar viel mit Sprints. Und haben wir jetzt auch noch Sprints, aber die sind halt jetzt nicht mehr 15 Sekunden, sondern 4 Minuten.
Genau, es war so eine Sprintwoche, so eine ganz arge Sprintwoche.
Ja, voll. Aber es hat mehr in Richtung, es ist mehr in Richtung Race-Pace gegangen. Das heißt, der Pulsbereich ist bei Grundlage 130, und bei Race-Pace ist er 150.
Genau.
Und da
Maximalpuls.
Maximalpuls, genau. Und da waren ganz viele Trainings drinnen mit unterschiedlichen Stufen, mit unterschiedlichen Längen und so weiter. Und ein Training besonders ist mir in Erinnerung geblieben, weil mir das ganz viel Kraft gegeben hat, dass ich gedacht habe, vielleicht schaffe ich die 11 Cities Tour doch, war eben dieses Stufentraining.
Mhm.
Und da haben wir ja 21 Kilometer oder so irgendwas in 3 Stunden 40 geschafft. Und dann, wenn man das weiterrechnet, geht sich das gerade aus, dass man die 48,5 vom ersten Tag schafft.
Oh ja, das geht sich auf jeden Fall aus. Genau, also das Training ist ein bisschen abgesehen von der einen sehr harschen Sprint, Intervalltrainingswoche, seien die Intervalltrainings jetzt ein bisschen in Richtung, 3 Minuten 130er Puls, 3 Minuten 150er Puls oder 330, 340, 350 oder so in 3 Stufen. Jedenfalls, es hat sich offensichtlich, hat der Trainer schon einen Plan, dass sich schön langsam Richtung realistische Szenarien hinentwickelt, weil wir werden ja sprinten, weil ich halt in Holland nicht viel.
Ich auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich in Holland sprinten will. Außer ich bin an der Glocke vorbeigefahren, dann muss ich zurück sprinten.
Ach so, ja genau, weil man muss bei den 11 Cities, bei den Waypoints oder wie sagt man, bei den Wegpunkten, muss man wie bei der silbernen Wandernadel oder so, man sich auf die Hütten den Stempel abholt, muss man dort eine Glocke läuten jeweils und seine Nummer und seinen Namen rufen. Und oder halt jedenfalls, dass sie registrieren, dass man da war. Sonst kriegt man die
Wandermedaille
nicht. Und wenn wir jetzt 5 Tage uns das antun und eh schon nicht das Race fahren können, was momentan ja schon läuft.
Ja, also 24
Stunden rein war schon. Oder ist.
Weiß nicht, müssen schon vorbei sein. Ja.
Obwohl wir nur die Tour machen, in Anführungszeichen, möchte ich eigentlich schon die Wandernadel schon haben.
Die Medaille möchte ich schon haben, ja. Falls wir es schaffen, immer vorausgesetzt.
Ich war letzte Woche, ehrlich gesagt, nicht so sicher, weil arbeitsbedingter Stress, mir ist für kein letztes Training, ist unmöglich schlecht gegangen. So schlecht war es dann auf dem Papier eh nicht. Aber trotzdem ist ja. Aber jetzt bin ich eigentlich, nachdem wir halt nachgeschaut haben, wie das Wetter sein wird, voraussichtlich, bin ich eigentlich schon relativ beruhigt.
Ja, ich bin in den letzten Wochen so zwischen, ja, das schaffe ich und nie im Leben schaffe ich das, so im Minutentakt auf und ab gegangen. Und muss sagen, ich war sehr froh, dass ich total viel Arbeit gehabt habe, weil das hat meinen Kopf weggenommen von dem Rennen, also von der Tour. Und gestern war ich brutal hektisch. Gestern ist es so richtig eingefahren, dass es jetzt, jetzt ist es soweit. Jetzt haben wir ein Jahr lang trainiert und ja, jetzt ist es soweit. Und ich probiere jetzt gerade, mich wieder zu beruhigen und zu entspannen und mich dazu zu bringen, dass ich mir denke, okay, am 13. September um 8.30 Uhr morgens setze ich den ersten Paddelschlag und dann schauen wir, was passiert. Also, genau. Ich muss den Stress aus mir rausbringen, dass ich das unbedingt schaffen muss.
Ja, den Stress, ehrlich gesagt, überhaupt nicht. Mir war lieber gewesen, oder weniger Arbeit gewesen, weil ich einfach keine Zeit gehabt habe, irgendeinen Rennstress zu haben. Überhaupt keinen. Ich habe nicht einmal darum denke ich, bis gestern nicht einmal gewusst, ob man Mittwoch oder Donnerstag losfahren. Also, bei mir haltet sich das nur in Grenzen. Was sein wird, wird sein. Wir haben jetzt über ein Jahr systematisches Training durch einen, glaube ich, sehr guten Trainer hinter
durch
uns.
Durch den besten.
Und ich denke, dass das passen wird. Irgendwas sein kann immer, aber ich glaube, wir sind ganz gut vorbereitet.
Ja, und wenn es nicht geht, müssen wir nächstes Jahr nochmal fahren.
Ja, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es geht.
Na ja, schauen wir mal.
Nein, ich muss davon ausgehen, dass es geht, weil mit so einer Halbwoche-Einstellung gehe ich sicher nicht zum Rennen.
Okay, ja, ist total okay. Der Mika hat ja des Öfteren mit uns in der letzten Zeit telefoniert und uns diverseste Anleitungen gegeben. Mhm. Ja? Und eine der wichtigsten Anleitungen, die ihm sehr wichtig war, die auf meinen Schirm gar nicht so waren, ist das Essen.
Genau, was isst man während 5 Tage mal 7-8 Stunden?
Genau. Und er hat uns da Dinge aufgeschrieben, die haben wir dann bestellt. Unter anderem Maltodextrin, heißt das?
Maltodextrin.
Oder? Maltodextrin. Und ich habe das gelesen, für was das alles gut ist. Und da haben wir so Dinge wie Gewichtszuwachs, haben mich dann da schon ein bisschen gestört. Ich habe in dem ganzen Jahr scharfe 7 Kilo genommen.
Ja.
Und wenn die jetzt wieder aufgeschissen wegen dem Zeug, ist das mich schön ärgern.
Ich glaube, wir haben in den 5 Tagen so viel Kaloriendefizit letztendlich. das ist nicht die Gefahr sein.
Auf jeden Fall ist dieses Ding dann, das ist ja so ein 2-Kilo-Pack, gefüllt einen halben Meter hoch. Und ja, und das soll man während des Wettkampfs in unsere Wassersäcke mischen.
Wie Mr. Mika erklärt hat, Maltodextrin ist eine Zuckervariante, die relativ schnell Kohlenhydrate zur Verfügung stellt, aber nicht den Nachteil vom klassischen Haushaltszucker hat, den Insulinspiegel so schnell zu heben. Maltodextrin wird deswegen zum Beispiel auch von Bodybuildern, um in ihrer Bulkphase, das heißt, wo sie zunehmen möchten, benutzt, um Kohlenhydrate zu, Bodybuilder haben ja immer die 2 Phasen, sie bulken, also wenn sie pumpen, trainieren, dann möchten sie zunehmen. Und erst vor die Wettkämpfe, die sie dann auch die Cut-Phase haben, wo sie in ein Kaloriendefizit gehen, damit die Muskeln dann mehr rausschauen. Aber während Muskelaufbau ist eher sein Kohlenhydrat schon ganz okay. Und die benutzen das auch und so genau dementsprechend schaut das Backerl aus, was wir hier kommen. Ne? Das schaut wirklich so aus, wie man es von irgendwelchen Geschäfte kennt, die nur auf Bodybuildernamen spezialisiert sein. Jetzt schaue ich mir das Moment ein bisschen schräg aus. Hat aber einfach den Sinn, dass man eigentlich theoretisch, hat er mich halt gesagt, mit flüssiger Nahrung während dem ganzen Rennen auskommen könnte. Er hat uns aber nur zusätzlich geraten, auch noch sogenannte Flapjacks mitzunehmen. Das sind einfach Haferriegel, wie man sie eigentlich überall kriegt, aber Achtung, nicht die Bauerriegel, die zum Protein, mit Protein drin sein, zum Aufbau von Muskeln zur Reparatur, von Muskeln auch starker Belastung, sondern Kohlenhydratriegel. Das heißt, das ist einfach im Wesentlichen Hafer und ein bisschen Zucker und sonst nicht viel drin. Ne?
Ich habe einen ausprobiert.
Ja.
Der Verkäufer hat recht gehabt, es wird immer mehr im Mund.
Ja, das pappt man ein bisschen. Ja,
und das hat schon das, also das ist schon eine vollwertige Mahlzeit.
Ja.
Das Ding. Also da brauchst dann für 6 Stunden nichts mehr hinten noch.
Ja, genau. Ja, das ist jedenfalls. Wir sind im Wesentlichen jedenfalls, glaube ich, in der Hinsicht gut vorbereitet, wie es körperlich sein wird, wenn wir sehen. Daran aber an Maltodextrin liegt es nicht. Wahrscheinlich an die Bretteln auch nicht.
Nein.
Und
vor was ich mich ein bisschen fürcht, ist mein Kopf.
Ja, sicher.
Vor dem fürcht ich mich ein bisschen, weil ich habe das einmal erlebt, dass mein Kopf einfach gesagt hat, so jetzt mag ich nicht mehr. Und dann ist einfach gar nichts mehr gegangen. Und selbst dann habe ich da eine Pause gemacht und habe es dann nochmal probiert, ist nicht mehr gegangen.
Okay.
Da war einfach aus.
Wo war das und wann?
Das war, wie wir das zweite Mal in Tagliamento gefahren sind.
Okay.
Ganz zum Schluss dann.
Aber war das vor lauter Anstrengung oder vor lauter, weil irgendein...
Nein, weil es mir einfach angezipft hat.
Okay.
Also, ich wollte einfach nicht mehr. Ich habe mir gedacht, ja, nein, da ist jetzt da die Mauer und dann, ich steige da jetzt schon aus und fahre einmal ganz runter. Weil ich habe keine Lust mehr auf das Ganze.
Ja, kann natürlich schon passieren, aber ich glaube, dass wir jetzt auch mental vorbereitet sind.
Ja, hoffentlich.
Ich denke schon. Jedenfalls, wir werden es sehen. Es geht ja morgen in der Allerheiligsfrüh einmal los.
Naja, der Marek und der Jared fahren heute auf Nacht los.
Die starten heute auf Nacht schon, nehmen unsere Bretter mit, weil sie mit dem Auto fahren.
Und auch mit unser Gepäck, das über die letzten Tage immer mehr geworden ist.
Genau. Und wir starten morgen dann nach und werden dann einmal 2 Tage Akklimatisierungszeit haben.
Genau,
wir kommen
morgen so gegen 4 an in Leeuwarden. Und am 12. dann, also am Dienstag, ist dann der Check-in und diese kleine Parade durch Leeuwarden, wo wir da rumpaddeln. Und am 13. geht's los.
13. geht's in der Früh los. Und am 13. ist auch schon gleich einer von den zartsten Abschnitten, wie Sie sagen.
Ich glaube, das ist der zartste
Abschnitt. Oder der zartste Abschnitt, der ist 48 Kilometer.
48,5 bitte.
48, oh je, 48,5 Kilometer. Ziemlich genau Nord-Süd, also von Leeuwarden im Norden nach Süden bis Slotern.
Bis zum Slotermeer.
Slotermeer.
Da müssen wir noch durch.
Die Stadt heißt Slotern, oder? Wo man hinkommt.
Heißt die so?
Ich glaube schon.
Ich meine, die heißt Sneak oder so irgendwas.
Ja, gibt es auch nicht.
Ja, okay,
sicher, wir müssen nochmal die Navigation checken.
Ja.
Dass wir nicht irgendwo in Rotterdam rauskommen.
Das war schon blöd. Entschuldigung, wir sind falsch abgehoben.
Ja, genau. Wenn nur mehr Frachtschiffe sein.
Ja, genau.
Ja, das ist die erste, Sie sagen die zartste Variante. Wie gesagt, wir hoffen auf ein bisschen Rückenwind und auf nicht zu heißes Wetter. Und wir werden euch auf jeden Fall berichten, wie es uns in der ersten Etappe gegangen ist.
Naja, weil der Stefan hat nämlich so super Mikros gekauft.
Den man am Handy anschließen kann.
Genau.
Ich hoffe, man hört einigermaßen gut. Das ist der erste Versuch, diese Mikros zu benutzen.
Genau.
Den können wir ohne Probleme auch mitnehmen, weil sie einfach keinen Platz brauchen.
Genau, und wir werden versuchen, nach den 10 Stunden an Bord noch einen vernünftigen Satz zu formulieren.
Wir werden sehen, ob uns das gelingt. Bleiben Sie gespannt.
Ja, hast du noch was zu sagen?
Nein.
Gut.
Alles gut.
Dann verabschieden wir uns, oder?
Yes.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Und ja, haltet uns die Daumen.
Ja, schaut auf der Seite subcast.at vorbei.
Ja.
Abonniert den Podcast, falls ihr nicht schon habt.
Mhm.
Und Feedback gern über die Seite.
Mhm.
Und bis bald.
Bye, bye.